Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zurück hier bei Insert Moin zum großen Jahresrückblick. Heute mit dem Quartal 2 April, Mai und Juni. Ich bin der Manu und bei mir hier bei diesem Spiele Menschen Sensationen Podcast die fantastische, unsere wunderbare in diesem Jahr neu hinzugekommene Anne. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Hallo. Und der Micha.
Moin.
Dass ich da jetzt die positiven Adjektive weggelassen habe, war keine Absicht.
Und der Verzeihung.
Natürlich.
Ja. Die fantastische, die famose Anne und der Micha. So war das gar nicht gemeint. April, Mai und Juni. Wir reden über das zweite Quartal. Wir hatten am Montag bereits über die Spiele vom Januar, Februar und März gesprochen. Das ist ja tendenziell immer so ein bisschen, man sieht so richtig so eine Kurve. Januar, Februar ist recht wenig los. Im März fängt es dann an, dass es auch ein paar mehr Spiele werden. Jetzt im Q2 ist der April relativ voll und im Mai ist so gut wie fast gar nichts passiert. Da war irgendwie total das Sommerloch. Waren das vielleicht auch schon so erste Auswirkungen von der Pandemie? Man weiß es nicht. Im März ging es ja los, dass man auch die ersten Verzögerungen gemerkt hat, dass nicht ganz klar war, wie sieht denn dieses Jahr überhaupt aus? Kommen überhaupt alle Spiele rechtzeitig raus? Das werden wir auch noch in den nächsten Folgen öfter hören, dass sich Spiele verschoben haben. Aber fangen wir vorne an. April, Anne. April war, glaube ich, geprägt von der Erwartungshaltung, was erwartet uns denn mit Final Fantasy VII, mit diesem ominösen Remake, auf das wir schon seit Jahren warten. Und wir hatten da einen ganz spannenden Cast drüber. Ich als alter Mann, der Final Fantasy zum Original-Release schon gespielt hatte. Und du als Vertreterin der Menschen, die Final Fantasy nun zum ersten Mal gespielt haben, fand ich, war eine ganz tolle Folge.
Absolut, absolut, ja. Ich fand es generell sehr spannend, dieses Spiel endlich mal zu spielen. Also endlich mal zu sehen, okay, wo kommt der Hype her? Warum finden das die Leute so geil? Auch wenn es natürlich nicht eins zu eins genauso abläuft, wie damals im Original. Aber es war wirklich ein Augenöffner. Allein optisch war es schon unfassbar krass. Mhm. Es war auch eins dieser Spiele dieses Jahr, wo ich den Controller nicht weglegen konnte, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, diese Charaktere kennenzulernen und mit denen auf diese Reise zu gehen. Ich fand das so toll. Und ja, das ist definitiv eins meiner Highlights dieses Jahr. Und ich wage zu bezweifeln, dass wir in nächster Zeit irgendwas von dem nächsten Teil sehen werden. Ich glaube nämlich auch, dass aufgrund der Pandemie sich das auch jetzt alles wieder ein bisschen mehr verschoben hat. Und das ist eigentlich sehr schade, weil ich jetzt sofort einfach weiterspielen könnte. Das Einzige haben wir, glaube ich, damals festgestellt im Cast, was so ein bisschen genervt hat, war das Kampfsystem. Das hatten sie ein wenig komplizierter gemacht, als es eigentlich nötig war. Und ich habe mich selber dann dabei erwischt, wie ich irgendwann mitten im Spiel umgeschaltet bin auf die einfache Variante, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, 1000 Knöpfe gleichzeitig zu drücken. Und das war mir irgendwie alles ein bisschen too much als Freund des rundenbasierten Kampfes.
Ja, da haben sie ein bisschen viel geändert, ja. Das gebe ich dir. Also Final Fantasy VII war ja noch das klassische JRPG, rundenbasiert. Links die eigene Gruppe, rechts die Gegner und dann wählt man die Sprüche aus. Und hier bei dem Remake, beim Reboot, wie man auch immer das nennen will, ist es ja nicht so ganz nah an der Vorlage. Es macht ja ein paar Änderungen.
Ja.
Das Kampfsystem war so eine Mischung aus diesen modernen Final Fantasies, aber eben noch mit so einem zeitbasierten Rundenmodus. Und ich fand auch, wenn man das umgestellt hat auf diesen anderen Modus, dann war das, wo viel passiv dann auch abläuft, war das ein sehr viel zugänglicheres Spiel. Ich fand es auch ganz, ganz toll. Also mir hat es trotz dieser Abweichungen Spaß gemacht. Das Spiel hat ja sehr polarisiert. Also bei den Hardcore-Fans, die Final Fantasy VII als Ersatzreligion fast schon ansehen, hat es ja nicht unbedingt für sehr viel Liebe gesorgt, weil halt gerade gegen Ende sehr viel Änderungen macht und auch den Kanon quasi bricht und so ein bisschen auch mit seiner eigenen Historie spielt, ohne jetzt zu viel zu spoilern oder zu verraten, falls ihr es noch spielen wollt. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was sich seiner selbst auch sehr bewusst ist oder seiner Herkunft oder dieser Marke Final Fantasy. Und da kann das durchaus ein bisschen polarisierend wirken. Insgesamt fand ich es aber trotzdem cool, so mit einem Spiel umzugehen. Also das alte Final Fantasy VII einfach eins zu eins zu modernisieren, war ja klar, dass es zum Scheitern verurteilt sein wird, ja, weil es viel zu groß ist. Die Mechaniken damals Und diese Open World, die kannst du ja mit dieser Grafikqualität gar nicht abbilden. Und ich finde, dass sie es ganz gut hingekriegt haben, dass sie sich konzentriert haben auf diesen Midgar-Bereich und da dann das Spiel im Endeffekt auch aufhört. Ob es jemals weitergeht, wie es weitergehen wird, das steht ja wirklich noch in den Sternen. Da bin ich sehr gespannt. Aber ja, ohne jetzt zu sagen, wie es aufhört, aber da ist ja alles möglich jetzt. Also bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Micha, hast du es denn geschafft, mal reinzugucken? Du hattest im April keine Zeit dafür. Hast du es mal anspielen können inzwischen?
Nö, ich habe nur der Mjert ein bisschen über die Schulter geguckt, aber so viel. Ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen. Also ich habe auch, ich will es spielen. Natürlich ist halt, ich habe halt die Preview gespielt, die fand ich sehr, sehr cool. Und Final Fantasy ist natürlich etwas, was auch mit mir sehr resoniert. Außerdem ist Tifa ganz süß und so, aber ich habe es halt noch nicht gespielt. Also ich bin einfach nicht, kann da wenig zu sagen. Ich vermute mal, das Kampfsystem lehnt sich halt sehr an 15 an. Und 15 mochte ich tatsächlich. Das haben ja sehr viele Leute einfach nur abgrundtief gehasst und all ihren Hass und ihre schlechten Emotionen über Final Fantasy 15 ausgeschüttet. Ich fand Final Fantasy 15 eigentlich sehr cool. Und ich mochte auch dieses Echtzeitkampfsystem. Also das fand ich sehr frisch und irgendwie hat mir das auch Spaß gemacht. Deswegen denke ich schon, dass mir das jetzt 7er auch ganz gut gefallen wird von dem, was ich in dieser Demo auch gespielt habe letztes Jahr. Aber einfach nicht dazu gekommen. Ich hab keinen Zweifel daran, dass mir das gefallen wird. Also das Wenige, was ich gesehen habe, ist sehr, sehr gut. Und ich finde halt toll, wie sie, das kann ich aber auf jeden Fall kommentieren, ist, wie sie die Charaktere neu interpretiert haben. Das gefällt mir wirklich unheimlich gut. Denn du hast ja früher diese kleinen hässlichen Polygonfiguren irgendwie gehabt.
Oh Gott, waren die hässlich, ja.
Ja, und ich meine, die sind ikonisch, aber hässlich, ey. Das ist halt, als würde man die alte Tomb Raider gegen die neue halt dem stellen. Das passt halt, also, das ist völlig, völlig klar, völlig andere Figuren, anderer Charakter auch. Und es ist, aber ich finde cool, dass sie es irgendwie geschafft haben, das, was du dir in deinem Kopf immer vorgestellt hast, so wie die Figuren aussehen und so wie die Orte auch aussehen, das auch wirklich in 3D zu transportieren. Das ist mir tatsächlich dann schon bei der Demo aufgefallen, dass dieser Kampf gegen diesen ersten Roboter-Skorpion, den du ganz früh da in dieser
gigantisch.
Ein Kraftwerk hast, dass das ja wirklich genauso aussieht, wie das in meinem Kopf sich abgespielt hat. Und da kann ich jetzt zu dem restlichen Spiel nichts sagen, aber die Charaktere kann ich schon so ein bisschen beurteilen. Das gefällt mir unheimlich gut. Also die Cloud ist noch ein bisschen bockiger als vorher und die Mädels sind noch viel sympathischer als vorher und auch der, wie heißt nochmal der Große mit dem Maschinengewehr, auch eine Spur Barrett. Ruppiger geworden. Barrett ist ein bisschen ruppiger geworden, aber die sind alle. Man hat die Charaktere so richtig, denen so richtig viel Seele gegeben, also auch allein optisch. Ich finde, was ich irre finde, sind die Augen. Jetzt nicht bei Barrett, der hat eine Brille auf, aber bei allen anderen so die Gesichter und die Augen, wenn man die Zwischensequenzen sieht. Und es fängt ja auch mit diesem klassischen Bild an, dass man erst einmal das Gesicht von Aerith sieht und sie schaut halt in die Kamera und die bleibt das Herz direkt so stehen, weil das irgendwie die schaut dich direkt an und egal was, also ob man weiß halt natürlich, was mit ihr passiert und so, aber auch einfach, dass sie schaffen, dich auf so einer menschlichen Ebene zu treffen. Also sie hat ja so die Aura von einem sehr, sehr sympathischen Menschen. Und das fand ich gut gemacht. Und trotzdem ist es stilisiert. Also trotzdem hast du es immer noch irgendwie.
Es hat trotzdem noch diese JRPG-Ästhetik.
Voll gut. Also das, was das betrifft, bin ich auf jeden Fall sehr angetan. Leider einfach reine Zeitgründe gehabt. Und witzigerweise hast du letzte Folge gesagt, du hast Persona 5 nicht angefangen, weil du dachtest, jetzt brauchst du einfach mal die Zeit dafür. Und da musste ich mich dann einfach entscheiden. Aus so einem Job heraus habe ich dann eben Persona 5 gespielt und konnte jetzt nur ein JRPG zu diesem Zeitpunkt spielen. Und da ist Final Fantasy das Remake einfach hinten runtergefallen.
Der zweite Teil kommt, kannst du ja vielleicht mit dem ersten nochmal anfangen. Es ist auch gar nicht so lang. Also man hat es relativ schnell durch sogar im Endeffekt. Ja.
Aber ist es ein harter Cliffhanger am Ende?
Naja, es hört halt genau an der Stelle auf, wo sie aus Midgar rausgehen. Aber es hat für sich gesehen erstmal schon so ein Ende, wo man sagt, alles klar, wie bei so einer TV-Serie ist jetzt quasi so erstmal abgeschlossen, man weiß, wo man ist und jetzt kann die nächste Episode starten. Also ich finde, das passt schon ganz gut. Ist jetzt nicht so ein abrupter Cliffhanger oder so. Aber es bleibt schon sehr viel offen. Also es ist jetzt keine abgeschlossene Erzählung, ganz im Gegenteil. Naja, du hast auch ein Remake gespielt im April. Vielleicht machen wir an der Stelle direkt weiter, nämlich Resident Evil 3 ist ja eigentlich auch ein Spiel aus den guten alten Zeiten. Und da haben sie sich wohl gedacht, Resident Evil 2, das Remake, war so erfolgreich, da machen wir doch gleich nochmal mit Resident Evil 3 weiter. konnten aber nicht ganz dran anknüpfen, glaube ich, an dieser Erfolgsstory, oder?
Also erstmal, das war ja dann der Monat, wo die Pandemie, also der erste Lockdown im vollen Gange war. Und du packst das Spiel rein und es haut dir erstmal direkt in die Fresse mit Bildern, die man auch aus der Realität kennt. Leider auch, was die Demonstrationen zu Black Lives Matter und so betrifft. Also es ist jetzt gerade, Timing ist bei der Spielindustrie dieses Jahr wirklich krass gewesen, muss ich sagen. Es ist so viele Spieler, die einfach den so diesen aktuellen Zeitgeist irgendwie getroffen haben auch, ohne dass sie das natürlich voraussagen konnten. Also das fand ich teilweise schon echt ein bisschen unheimlich. Und das war Resident Evil natürlich dann auch so. Also das Spiel fühlte sich dann gleich automatisch sehr viel ernster an, als man das eigentlich so assoziiert, weil Resident Evil ist ja eigentlich eher dieser bananige Zombie-Action-Quatsch.
Bananig.
Ja, also ja, also da wird ja wirklich alles mit Anime, Zombies und Horror so in einen Blender geworfen und dann macht man so ein bisschen Action draus und so. Und auch wenn das Remake, das 2er Remake echt gut war, das halt trotzdem, also für mich ist das immer noch irgendwie sehr, 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 sehr guter Edeltrash sozusagen, ne? Es ist, also das Spiel ist ja tatsächlich parallel zu den 2 entstanden. Also es ist von Capcom schon so ein lang gehegter Plan, tatsächlich jetzt auch wirklich die ganzen Remakes jetzt nach und nach rauszubringen. Das 4er Remake ist ja schon bestätigt und da kommt wieder noch einiges kommen. Deswegen war das jetzt auch nicht so, es war nur überraschend, dass es so früh kommt. Also, dass dieses Remake so schnell aufeinander folgt. Und es ist halt von einem anderen Entwicklerteam gemacht als das 2er Remake und es hat einen komplett anderen Fokus. Denn Resident Evil 3, wir erinnern uns, ist ja der
quasi Nemesis, oder?
Nemesis, genau. Es ist halt das Spiel, wo Jill Valentine im Tanktop gegen einen Supermonster kämpft.
Das nicht tötbar ist, wo man immer nur flüchten muss. Furchtbar.
Und es gibt also viele Resident Evil-Fans, die immer über die Kinofilme meckern, die ja quasi auch so diese stylische Action-Richtung eingeschlagen haben, statt Horror zu machen. Freunde, Resident Evil 3 ist schuld daran, dass es diese Filme überhaupt gibt.
Und dass sie so sind, wie sie sind.
Ja, genau. Ja. Und da will ich auch gar nichts gegen sagen. Unterhaltsam ist das alles. Aber es ist halt eben, es ist so, wie es ist, weil es Resident Evil 3 gibt. Und ich finde, dafür haben sie das Remake wirklich gut umgesetzt. Also sie haben halt diesen Quatsch ein bisschen beibehalten. Das sind halt immer noch diese Kämpfe gegen den Nemesis. Und die sind halt auch sehr wuchtig und erinnern wirklich schon an Michael Bay-Actionfilme stellenweise. Es ist halt einfach mega übertrieben alles. Super viel Explosion, alles geht in die Luft und Raketen. Werfer und abstürzende Helikopter. Ist alles dabei, was man so braucht. Ich finde es jetzt nicht so gruselig, muss es auch gar nicht sein. Trotz der Schwächen habe ich es jetzt sehr positiv eigentlich in Erinnerung behalten. Also,
aber es ist halt per se einfach auch nicht so ein gutes Spiel wie Resident Evil 2.
Nee.
Und kein so ein wichtiges für diese Spieleindustrie. Das ist klar, dass sie da nicht groß anknüpfen können.
Nee, nicht wirklich. Aber es ist ich finde es trotzdem gut. Es ist, es fühlt sich aber eher wie ein Mission Pack zu dem zweiten an, ne? Weil es halt deutlich kürzer ist, weil es die Geschichte um die ganze Polizeistation auch erzählt. Man kommt auch sogar an einer Stelle halt auch mal kurz rein, so wie im Original. Deswegen fühlt es sich eigentlich eher wie ein Mission Pack an, weswegen sie ja auch diesen Multiplayer-Modus mit da reingepackt haben. Aber insgesamt echt cool. Und außerdem, also es ist Jill Valentine ist einfach also gerade in diesem Teil ist sie, das machen sie wirklich gut. Also die Charaktere neu interpretieren. Dieses Jahr, also nicht nur die Final Fantasy-Figuren, sondern halt auch schon letztes Jahr mit den Resident Evil-Figuren. Ich fand schon Leon und Claire cool neu interpretiert. Aber Jill Valentine, ey, also wer sich da nicht verliebt, der ist
ja, wir wissen inzwischen, dass du heimlich verliebt bist in sie. Ja,
das ist so eine coole Action-Heldin, wirklich, das ist wirklich.
Ist ja auch so.
Wirklich, du sitzt bei so Spielen wie Tomb Raider, sitzt man da und denkt, irgendwie funktioniert dieser Charakter nicht. Ne? Irgendwie kann die alles, aber irgendwann merkt er, da ist irgendwie kein Mensch hinter und so. Jill Valentine hat sehr viel weniger Dialog, sehr viel weniger Background-Story eigentlich auch, als Lara Croft und so weiter. Und trotzdem hat die Sprecherin vor allen Dingen es geschafft, dieser Figur so viel Charakter und Seele und Persönlichkeit zu verleihen, dass das, also das ist Gold. Also wenn Resident Evil 3 ist jetzt vielleicht nicht das beste Survival-Spiel, das rausgekommen ist, aber was Charaktere betrifft, bin ich mega überrascht, was sie alles so aus diesen Trash-Figuren rausgeholt haben. Ja, also wir erinnern uns, da sind halt irgendwelche dummen Soldaten durch das Original gelaufen. Einer davon, Carlos, der nur dumme Sprüche irgendwie hatte. Das ist ein richtig cooler Charakter in 3. Und auch Jill Valentine, das war halt einfach nur irgendwie die generische 90er-Jahre-Action-Heldin im Tanktop. Das ist auf einmal ein richtig coole Heldenfigur geworden. Und das ist eigentlich die größte Errungenschaft eigentlich an diesem Spiel. Und da können sie gerne weitermachen. Also, wenn sie jetzt die Charaktere auch so renovieren, dass daraus wirklich mal gute, sympathische Figuren werden, dann bin ich dabei. Also, dann kann ich es kaum erwarten, den vierten Teil zu spielen. weil er halt genau.
Bin gespannt, wie der gealtert wird.
Ja.
Also wie der quasi den Alterungsprozess überlebt, weil der war ja damals schon revolutionär, so ein bisschen.
Ja.
Also hat ja eigentlich so diese neue Resident Evil Formel irgendwie etabliert. Bin gespannt, ob der noch so funktioniert oder ob sie da sehr viel ändern müssen.
Ja, ja.
Bin gespannt.
Ich bin auch vor allen Dingen auf Leon gespannt, ne? Weil Leon ist halt nicht nur cool, er ist cool. Und wirklich im vierten Teil, wirklich am Anfang siehst du die größten Horror überhaupt. Da laufen Kettensägen-Leute rum und ein ganzes Dorf, er musste ein ganzes Dorf erschießen, die alle irgendwie mit einem Virus infiziert sind, wo Tentakel aus dem Kopf schießen. Und dann fragt er so, wo sind denn jetzt alle hin? Spielen die Bingo?
Weiß man schon, wann der kommt?
Ist der
schon ein Termin?
Keine Ahnung. Sicherlich, aber ich schätze mal, spätestens 2 Jahren sehen wir den bestimmt. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht mehr so lange
dauert. Ja, weil der dritte jetzt so schnell kam, deswegen dachte ich.
Erstmal kommt ja Village, ne? Da bin ich.
Das ist ja der wirklich der neue Teil, der achte dann.
Und da freue ich mich auch total drauf. Das ist aber, man muss aber sagen, dass 7 ist ja wirkt auch viel ernster als die alten Teile natürlich. Und deswegen Village sieht sensationell geil aus, freue ich mich mega drauf. Aber 4er haben sie nur bestätigt, dass da was kommt, aber noch nichts gesehen. Aber Capcom, erfahrungsgemäß ist das so, sobald sie Material rausbringen, dauert es eigentlich auch nicht lang, bis die Spiele kommen. Also die sind bestimmt schon lange dabei, das zu remaken. Aber dann wird es mit der Ankündigung wahrscheinlich noch dann ein Jahr oder so dauern, bis es dann dauert. Also bei Village haben sie ja auch, wann kam das erste Material? Von einem Jahr oder so raus, ne? Also es ist echt, machen sie eigentlich ganz gut mit dem Marketing.
Ganz kurz, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, mir schließt sich einfach nicht, wie man dieses Spiel spielen kann, wenn einem permanent so ein Gegner um die Ohren gepfeffert wird, den man eigentlich gar nicht besiegen kann. Das war ja genauso mit diesem Mr. X schon im zweiten Teil. Der ist doch einfach nur dazu da, um dich zu nerven, durch die Gegend zu scheuchen. Und ganz ehrlich, da nach 2 Minuten würde ich den Controller wegschmeißen, weil das ist doch einfach, das macht doch keinen Spaß, oder? Ich verstehe es nicht.
Die Momente, wo du den dann ja besiegst, das sind ja die Triumphmomente. Und,
wenn ich immer daran denke, dass du von fern schon die Schritte hörst und denkst so, oh nein, jetzt kommt er wieder, ey. Jetzt muss ich mich wieder hier verstecken und 20.000 Mal durchs Haus laufen, damit er mich nicht
kriegt. Ich kann dieses Spiel auch nicht mehr spielen, seit ich diese Mods-Videos gesehen habe, wo sie den Mr. X und eben aber auch eben den Nemesis durch Bobo, den großen gelben Vogel von der Sesamstraße ersetzt haben oder die Lokomotive, die dann immer hinter dir her ist. Und seitdem kann ich dieses Spiel nicht mehr sehen.
Es ist so lustig. Es ist wirklich sehr gut, ja.
Großartig. Da verliert er komplett jeglichen Horror. Ja. Gut, dann, Anne, du bist durch den Schnee gewartet, obwohl im April ja eigentlich das Wetter wieder schöner werden soll. Hast du dir gedacht, ja, geil, jetzt wird Frühling, jetzt will ich nochmal ab in Schnee und hast SnowRunner gespielt?
Nee, habe ich nicht. So, nee, und da liegt das Problem.
Ja.
Da liegt das Problem auch schon. Denn SnowRunner habe ich bewusst auf diese Liste gepackt, weil Trant immer wieder mir da mit in den Ohren liegt, wie toll das doch ist.
Und unsere Discord auch übrigens, ja.
Ja, und große Fans, also irgendwas muss an diesem Spiel sein. Es ist eine Offroad-Simulation. Also sowas quasi wie der Landwirtschaftssimulator, nur dass man in dieser Version quasi Sachen ausliefert und dabei durch so richtig widriges Gelände mit großen Fetten LKW fahren muss. Das ist das Spiel.
Und so 80 Tonner oder
ja,
sowas.
Genau.
Und die dann so Millimeter genau irgendwie über diese Strecke zu buxieren.
Ja,
MudRunner ist ja quasi der Vorgänger gewesen, SnowRunner dann im Schnee. Und ich verstehe die Faszination auch nicht so richtig. Aber ich stehe halt auch nicht auf große, schwere, fette Autos. Vielleicht muss man das auch mögen.
Aber ich finde es so cool, dass selbst Leute, die nie Simulationen dieser Art spielen, sagen, ey, das macht irgendwie echt Spaß. So, das ist irgendwie ganz geil und chillig, wenn man irgendwie mal abends so ein paar Stunden hat. Ja, fahre ich mal schnell so eine Mission von A nach B und so. Ey, irgendwas muss da sein. Also ich bin super neugierig darauf, das mal auszuprobieren und vielleicht so ein bisschen auch die Faszination dahinter zu verstehen.
Ich habe es nicht gespielt, noch nicht. Aber ich bin ja, mich ziehen solche Spielkonzepte an, die irgendwie komisch sind. Und auffallen und irgendwie ungewöhnlich sind. Und deswegen habe ich mir tatsächlich jetzt erst diesen Herbst MudRunner und SnowRunner im Kombo-Pack gekauft, weil der erste, der MudRunner, der war halt eben günstig und SnowRunner war irgendwie im Angebot. Und ich wette, wir können da nächstes Jahr bestimmt mal drüber reden. Also das wollte ich jetzt auch über die Feiertage jetzt mal so in aller Ruhe ausprobieren, weil ich habe auch nur Video gesehen. Es war auch ständig in der GameStar-Trailer-Rotation drin. Der Fritz hat das die ganze Zeit da drin gehabt, so, und hat auch immer Witze darüber gemacht, weil sie halt einfach so viele Hardcore-Trailer rausgeholt haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es richtig cool ist, und dass man das gar nicht so, das ist ja in dem Sinne kein klassisches Rennspiel, sondern es ist ja wirklich taktisch, ne? Also du musst ja, es ist ja wie so ein Physikpuzzle, dass du versuchen musst, dann deine Reifen da aus dem Schnee, Schlamm rauszukriegen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Ich weiß es nicht, aber ich finde, man muss auch sagen, also selbst wenn es einem nicht gefällt oder es am Ende doof wird, die Idee ist echt einzigartig.
Absolut, schon, ja. Wenn ihr da mal reingucken wollt, bei uns auf unserem Twitch-Kanal, twitch.tv/insertmoin, da gibt's ja eine ganze lustige Bande von Community-Mitgliedern, die für uns da mitstreamen und unter anderem eben Möper, der jeden Freitagmorgen zum Frühstück das Epic Game of the Week streamt. Epic verballert ja immer kostenlos Spiele und da war, wie gesagt, Mudrunner jetzt dabei im November. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, er hat dann auch Mudrunner ausprobiert und versucht, die Faszination zu greifen. Da könnt ihr dann mal reingucken. Liebe Grüße an das Stream-Team. Anne, du hast aber Trials of Mana gespielt. Da hatten wir nämlich auch einen Preview-Podcast, Final Fantasy VII und Trials of Mana. Und witzigerweise, ich verstehe gar nicht so sehr, warum ist das die am meisten runtergeladene Folge dieses Jahr bei uns auf Insert Moin. Laut der Statistik hat keine Folge mehr Downloads als Trials of Mana.
Ja. Die, aber du meinst schon die Einzelfolge, die ich mit Micha zusammen gemacht
habe. Die Einzelfolge mit Micha.
Das ist ja crazy, das wusste ich nicht.
Ja. Ja, wollte ich hier also an dieser Stelle euch verraten.
Hammer.
Vielleicht, weil du so neu dabei warst, der ganze Fame, den du mitgebracht hast. Vielleicht auch, ich meinte das ernst, das war gar nicht ironisch gemeint. Vielleicht lag es auch an der polarisierenden Headline, weil ihr das Spiel ja gar nicht so gefeiert habt und die Headline wahrscheinlich auch so ein paar Fanboys und Girls auf den Plan gerufen hat. Könnte unter Umständen daran liegen.
Also ich fand unseren Cast sehr cool und sehr lustig. Weil vielleicht auch eben diese Situation so besonders war, dass wir beide dieses Spiel gespielt haben und es wirklich nicht so geil fanden. Und das war unser erster Cast zusammen und wir durften direkt schon so richtig schön abrenten. Ich glaube, das war eine kleine Besonderheit. Und ich glaube, wir haben auch damals schon darüber gesprochen, dass wie Spiele heutzutage bewertet werden und dass eine 6 von 10 schon eigentlich als super schlecht gilt, obwohl es ja überhaupt nicht super schlecht ist. Es ist ja noch eins über Durchschnitt, also über Hälfte. So. Und naja, viele Leute haben sich damals aufgeregt, dass wir dieses Remake zu Trials of Mana, das ja in Deutschland eigentlich nie erschienen ist, dass wir das so mehr oder weniger zerrissen haben. Also wir haben es nicht wirklich zerrissen, finde ich, sondern wir haben halt viele Punkte gefunden, die uns für ein Remake einfach zu wenig waren. So.
Gerade im Vergleich zu Final Fantasy.
Genau, also das ist natürlich dann schon eine andere Hausnummer, wenn man die mal gegeneinander stellt. Und da ist auch wesentlich weniger Budget natürlich reingeflossen, das ist ja ganz klar. Aber trotzdem gab es da einfach zu viele Punkte, die uns beiden nicht zugesagt haben. Und deswegen ist der Cast so geworden, wie er geworden ist.
Ja, wenn ein Remake eine Spur zu altmodisch ist, das war ja euer Fazit so ein bisschen. Ja. Witzigerweise Resident Evil 3 Remake kann Capcom an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen. Micha ist auf Platz 2 der Downloads und an Platz 3 alles Spiele aus diesem Monat, nämlich mein Lieblingsspiel aus dem Monat, nämlich Gears Tactics, was tatsächlich auch mit zu meinen absoluten Lieblingsspielen des ganzen Jahres gehört. So viel schon mal an der Stelle gespoilert. Gears Tactics habe ich mich sehr drauf gefreut und habe die Erwartungshaltung aber auch entsprechend zurückgedreht, weil ich dachte so, naja, ein runden Taktikspiel, also ein Rundenstrategiespiel im Gears-Universum. Eigentlich passt es ja wie die Faust aufs Auge. Wenn man Gears sich anschaut, Gears of War, die Serie, dann hat man ja sowieso überall hüfthohe Deckung. Es ist im Endeffekt schon ein Deckungsshooter. Es hat coole Waffen, es hat coole Gegner, es hat ein Setting, was so in diesem Taktikgenre auch jetzt nicht alltäglich ist. Und eigentlich könnte das doch perfekt passen. Aber sie haben halt noch nie so ein Spiel in der Richtung gemacht. Es ist ja eher bekannt für eben ihre Action-Metzelei und Blut und Gekröse. Und dann kam das raus, erstmal exklusiv für den PC, kam jetzt inzwischen auch für die Xbox dann eben raus. Und ich habe das dann im April dann auch direkt sofort losgespielt und bin echt total begeistert gewesen. Also ich bin ja eh schon großer XCOM-Fan und Gears Tactics hat genau diese Erwartungshaltung erfüllt, nämlich ein, naja, so diese Rundenstrategie Elemente, die halt seit XCOM und XCOM 2 fühlt sich jedes Spiel halt an wie ein Klon von XCOM und XCOM 2. Ja, weil alle sagen, okay, die Formel ist so gut, die kopieren wir einfach. So wie ihr das neu gedacht habt, dieses Runden-Strategie-Genre, das kopieren wir eins zu eins. Und Gears Tactics hat dann halt gesagt, nö, wir machen das ein bisschen anders. Wir machen das ein bisschen freier. Es ist nicht immer nur so, dass ihr nur zwei Punkte ausgeben könnt pro Zug. Die Runde wird auch nicht beendet und hat sehr viel frische Ideen reingebracht und deswegen auch völlig verdient. Parallel dazu zum XCOM Spin-off Chimera Squad deutlich überlegen. Also XCOM selber hat im gleichen Tag, fast in der gleichen Woche, glaube ich, war das, auch ein neues Taktikspiel rausgebracht und das ist dagegen total abgestunken. Ja, es war so ein Spin-off, wo man ein bisschen kleiner so XCOM-Missionen macht und das fand ich dagegen echt langweilig und Gears Tactics hat mich total geflasht und total begeistert. Man muss natürlich so ein bisschen in diese Gears-Lore irgendwie auch eintauchen wollen, das ist alles total albern, alles total übertrieben und natürlich auch blutige Exekutionen und so weiter. Aber trotzdem mein kleines Highlight für alle, die Rundenstrategie mal in einer anderen Form erleben wollen, als nicht immer nur diese ständigen XCOM-Klone zu sehen. Kein Spiel für euch, oder? Für euch beide?
Nein.
Gears, ich habe keine Ahnung. Also ich habe noch nie Gears gespielt. Also keinen Teil, wirklich nicht. Ich habe ich bisher nie so angesprochen. Ich weiß noch nicht. Ich kann auch nicht mal sagen, woran es so richtig liegt. Wahrscheinlich an diesen die Footballer-Figuren.
Anne, das ist doch eigentlich deins, die ganzen Footballer.
Wenn sie denn Football spielen würden, vielleicht, ja.
Ja. Der Cole, also die Hauptfigur in Gears Tactics, die ist wirklich ein Footballspieler. Also die haben ja dann, in Gears gibt es ja den Footballsport quasi noch in so einer abgewandelten Form, so Warhammer-mäßig, so übertrieben. Und der hat wirklich dann als Vorbestellerbonus hatte der so eine komplette Football-Ausrüstung noch, ja.
Das ist schon nett, das stimmt. Aber ich mag ich mag auch XCOM nicht. Ich mag diese Art von Spiel einfach nicht. Also nicht generell. Dafür bin ich
ja da. Ist ja okay.
Nicht generell so Taktik, aber diese Art einfach von Taktik, dieses Top-Down und dann die Figuren irgendwie dahin lotsen, wo sie hin sollen und so weiter, dass man so eine Schachbrettansicht hat. Ich habe zum Beispiel auch nie, wie heißt es denn bei Nintendo? Fire Emblem gespielt. Finde ich auch furchtbar. Ja. Also da kann man mich generell mit jagen, leider.
Na sowas. Ja, gut, dass wir so unterschiedliche Geschmäcker haben.
Ja.
Ist doch gut. Aber Gears Tactics tatsächlich meine größte Überraschung dieses Jahr, weil es sehr viel besser wurde, als ich erwartet hätte. Gut, der Micha bleibt sich treu und spielt weiterhin Spiele, die passend zum Pandemiejahr erscheinen. ich erinnere mich, dass wir über Disaster Report 4 schon vor Urzeiten mal gesprochen hatten, Micha. Ich glaube, vor Insert Moin noch, als diese große Flutkatastrophe war. War das nicht zu der Zeit, als dieser Tsunami war, dass Disaster Report verschoben wurde, weil das thematisch überhaupt nicht gepasst hat? In Japan war der ja schwer von betroffen. Und dann haben sie Disaster Report verschoben. Und wann kommt's raus? In dem Jahr, wo eine weltweite Pandemie ausbricht. Ja, also das ist ja an komischem Timing tatsächlich nicht mehr zu überbieten.
Es ist, es ist sogar tatsächlich damals gecancelt worden. Aber damals haben die Assets noch dem Publisher gehört und dann haben die Entwickler quasi all die Assets und all die Rechte daran gekauft, um das Spiel rausbringen zu können. So wie auch ein paar andere Sachen. Also es sind so ehemalige Irem-Mitarbeiter, die haben auch sowas wie R-Type zum Beispiel gemacht, das kennt ihr bestimmt, das Shoot'em Up. Und da kommt auch nächstes Jahr ein neues Spiel zu raus. Aber Disaster Report, das ist wirklich eine Reihe, die wegen dieser Katastrophe aus Pietätsgründen natürlich dann nicht stattgefunden ist. War zu dem Zeitpunkt, als auch Motor Storm Apocalypse zum Beispiel erschienen ist, eins meiner Lieblingsspiele. Aber tatsächlich ist das auch in Japan nie rausgekommen, das Apocalypse, weil das eben einfach super mieses Timing ist. Ist ja auch klar, ne? Das ist einfach Pech, dafür kann kein Entwickler was. Es ist halt nur, man kann sowas dann nicht in den Laden stellen, ohne sich natürlich ordentlich Kritik einzufangen. Und die Leute haben dann echt andere Probleme, als irgendwie Erdbeben oder so in ihren Computerspielen zu sehen. Und es geht jetzt zwar jetzt hier nicht um eine Virus-Pandemie, aber es geht halt um Erdbeben, wie der Name dann auch schon sagt. Also du spielst eine Person, wahlweise Mann oder Frau, die in die Stadt fährt, aus Gründen, die du dir auch aussuchen kannst. Das ist am Anfang so rollenspielartig, dass du dann halt dir selber den Charakter dann so zurechtlegen kannst und sagen kannst, ich bin hier wegen einem Jobinterview oder ich bin hier, weil ich die Stadt einfach besuche. Und wie es so kommt, bebt die Erde dann und du sitzt plötzlich mittendrin wirklich dann in einer Katastrophe. Und die Leute sind am Anfang erstmal verwirrt, checken die Situation nicht gar nicht. Und je weiter du gehst, desto mehr merkst du, dass dort sehr viele alltägliche Probleme irgendwie auftauchen. Also das ist wirklich so dieser klassische Kampf zu überleben. Plus absurde Japan-Geschichten. Also das Spiel ist an der Oberfläche sehr ernst, hat aber trotzdem immer noch so ein paar Sideplots und Nebengeschichten, die irgendwie immer noch relativ absurd sind. Also die irgendwie so einen wahren Kern haben, aber trotzdem auch teilweise echt witzig sind. Also zum Beispiel gibt es da einen, es gibt da ganz viele Geschäfte, in die du reinlaufen kannst. Da kannst du dann irgendwie, weiß nicht, Wasser zum Beispiel kaufen. Wasser ist eine Ressource, die du brauchst. Du darfst nicht verdursten und musst auch immer regelmäßig was essen. Und da ist dann, kommst du da rein und dann verlangt der Ladenbesitzer auf einmal horrend viel Geld, also den 20-fachen Preis von dem Wasser. Und er sagt halt, ja, die Nachfrage ist halt einfach hochgegangen, weil jetzt einfach ganz viele Leute das brauchen. Und das ist so ein ganz zwielichtiger Typ, der klatscht die ganze Zeit in die Hände und sagt immer Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. Und da ist eine Schlange von Leuten hinter dir, die wollen alle irgendwie, haben natürlich Durst und alles und so. Und es ist so, in der japanischen Großstadt ist das generell kein Problem halt irgendwie wirklich dann überall Wasser zu kriegen. Also du kriegst halt wirklich an jeder Ecke normalerweise Wasser, aber beim Erdbeben natürlich was anderes. Und dann stellt sich heraus, das ist einfach irgendwer, der nicht mal in diesem Laden arbeitet, der einfach die Situation ausnutzt. Und das ist ne, so beides auf einmal. Das ist irgendwie lustig, wie der sich verhält. Aber auf der anderen Seite ist das jemand, der natürlich diese Katastrophensituation komplett ausnutzt. Und so ist es quasi dieses ganze Spiel vollgesetzt mit solchen Geschichten, die irgendwie immer sich so um dieses Was-wäre-wenn-Szenario irgendwie drehen. Und es ist insgesamt auch, obwohl es ein Low-Budget-Titel ist und jetzt die Katastrophe jetzt nicht so super technisch fett in Szene gesetzt ist, doch eher so auf der realistischen Seite. Und mit ein paar echt überraschenden Szenen. Also ich fand es echt gut. Also mir hat es echt gut gefallen. Ich bin froh, dass das Spiel rausgekommen ist. Und was mich jetzt besonders freut, es hatte echt technische Probleme auf der PS4, weil es hat einfach geruckelt wie nichts. Also da hat nicht nur der Boden geruckelt, sondern halt auch die Grafik. Und
das gehört dann dazu.
Ja, ja. Und dann habe ich es jetzt aber auf der PS5 mal ausprobiert.
Hat's Rumble-Support? Entschuldigung.
Ja, aber ich habe es auf der PS5 jetzt ausprobiert, die ja abwärtskompatibel und alles ist, und da läuft das Spiel butterweich. Also, wenn ihr es wirklich noch nicht gespielt habt und ihr wollt es vielleicht nochmal nachholen, dann echt ein Tipp, also dann direkt auf der PS5 spielen, weil da ist die Framerate plötzlich total flüssig, weil das irgendwie auch auf der Unreal Engine läuft und die skaliert dann wahrscheinlich dann einfach entsprechend hoch, kann ich empfehlen. Also, es ist ein sehr, sehr krasser Nischentitel. Ich will auch gar nicht, ich will jetzt auch nicht die mega fette Empfehlung da raushauen, weil man muss schon wissen, worauf man sich da einlässt.
Ja, dafür haben wir ja einen sehr ausführlichen Cast, wo du mit Björn über die gesamte Disaster Report Serie gesprochen hast. Den kann ich auch wirklich nur sehr empfehlen. Ich finde, ihr liefert da einen sehr schönen Überblick. Und im Gegensatz zu den anderen Spielen, die du gesagt hast, hat Disaster Report ja eben auch eine positive Grundmessage durchaus mit dabei. Also auch ein Spiel, was in der Pandemie dann vielleicht sogar ganz gut passt, weil man eben auch die Hoffnung oder so die Menschlichkeit darin finden kann.
Ja, du siehst, dass zwar viele Leute sterben, auf der anderen Seite hilfst du auch sehr vielen Leuten. Ne? Das ist auch immer deine Entscheidung, was du machst, also ob du den Leuten jetzt zum Beispiel, also ganz simple Sachen wie Wasser zum Beispiel gibst, ob du denen hilfst oder ob du irgendwie ne, freundlich zu denen bist, du suchst immer Antworten aus und so, also man, jeder ist da seines Glückes Schmied sozusagen, aber die Grundbotschaft ist halt natürlich schon, dass man sich möglichst positiv in so einer Katastrophe irgendwie hält. Also ich fand's ist mir wirklich sehr positiv jetzt in Erinnerung geblieben, trotz seiner Schwächen. Es hat echt viele Schwächen, aber sicherlich ein Titel, der hervorsticht.
Ich habe sehr viel Zeit mit Legends of Runeterra noch verbracht in der Zeit, in dem Monat. Ein Online-Sammelkartenspiel von Riot Games und basiert natürlich auch auf deren MOBA. Und das war erstmal was, wo ich dachte so, was will ich denn jetzt mit einem Kartenspiel zum MOBA? Aber ich bin halt großer Brettspiel-Kartenspiel-Freund. Und so Hearthstone, Magic und Spiele in dieser Richtung, die können mich immer sehr stark fesseln. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schaue ich mir Legends of Runeterra mal an. Man muss ja nicht irgendwie die Lore dahinter groß wissen. Also die Charaktere sind aus League of Legends, haben natürlich dann so Spezialfähigkeiten, die kannte ich nicht, aber ist auch völlig egal. Aber Legends of Runeterra ist genau das Spiel gewesen, das ich lange gesucht hatte, weil Hearthstone mich zwar sehr lange gefesselt hatte auch, aber mir dann irgendwann zu glücksabhängig wurde. Und das Original Magic the Gathering hat ja auch mit Magic the Arena einen Online-Ableger, Digital-Ableger bekommen, der eigentlich sehr gut ist. Aber es ist halt Magic. Es ist unglaublich komplex. Du musst eigentlich auch das ganze Metagame dahinter unglaublich gut verstehen, musst sehr viele Kartenpacks kaufen und ist ein sehr zähes Spiel, wenn man es online spielt, weil sehr viel zwischen den Runden auch immer wieder passieren kann, Karten, die aufeinander reagieren. Wie gesagt, bei Hearthstone ist mir das aber ehrlich gesagt ein bisschen zu simpel inzwischen geworden. Und Legends of Runeterra hat sich da genau mitten reingekrätscht und das wohl großzügigste Free-to-Play-Spiel, was ich seit langem gesehen habe. Also du kriegst wahnsinnig viel Sachen freigeschaltet, einfach nur fürs Spielen. Also Riot Games hat es so entwickelt, dass man sagt, okay, du bist Free-to-Play und du kannst auch Sachen kaufen, aber du hast nicht diese Lootboxen, die gibt's nicht mehr. Sondern du kannst dir dann halt auch Punkte kaufen und mit denen kannst du dir gezielt bestimmte Karten, die du sehr dringend möchtest, schneller freischalten. Aber du musst nicht Geld ausgeben, um die Katze im Sack zu kaufen, wie es bei Hearthstone und Magic eben der Fall ist. Und das kann ich an der Stelle eben auch erwähnen und empfehlen, wenn man dem leid ist und keinen Bock hat auf Lootboxen und unbekannten Inhalten Geld hinterher zu werfen, dann Legends of Runeterra, weil man kann sogar gezielt angeben, welche Kartenpakete man freispielen möchte. Also du hast halt verschiedene Farben, verschiedene Regionen, die dann eben neue Karten liefern und du kannst sagen, okay, ich möchte jetzt diese Questlinie auf diese Farbe, auf diese Ausrichtung, auf diese Strategie hin spielen und für jedes Spielen bekommst du dann Erfahrungspunkte und schaltest dir dann diese Karten frei und bekommst dann einfach Kartenpakete geschenkt und sehr, 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 sehr cool. Und eben auch strategisch ein richtig schönes Kartenspiel, was von Apple auch jetzt als iPad-Spiel des Jahres ausgezeichnet worden ist. Also gibt es natürlich auch für PC und so weiter, aber kann man auch wunderbar auf dem Tablet spielen. Mal so eine Runde zwischendurch. Wer auf der Suche ist nach einem neuen, fluffigen Kartenspiel, Legends of Runeterra, meine Empfehlung.
Also ich möchte gerne unbekannten Menschen mein Geld hinterher schmeißen. Das klang so lustig gerade, ey, das fand ich so gut.
Mach ich sonst auch immer, ja. Nein. Aua! Wer bist du? Hier, nimm mein Geld! So. Sehr schön.
Toll.
Gut, das war es, glaube ich, schon fast mit dem April, bevor wir zum großen Streitthema Maneater kommen. Micha, willst du noch was zu Sakura Wars sagen? Das sehe ich ja noch auf der Liste bei dir im April.
Ja, ich liebe das Spiel, deswegen wollte ich es nur mal ganz kurz erwähnen.
Was ist das?
Sakura Wars ist ein Reimagining sozusagen und auch direkt eine Fortsetzung von einer alten Reihe von Sega, die es nie zu uns in den Westen geschafft hat. Also das ist so ein Kulttitel von der Sega Saturn. Kennt ihr noch das alte Ding, ne? Der Konkurrent zur PlayStation und da kam Sakura Wars raus und die Idee ist, dass es so eine Mischung aus Mech-Taktik ist, also schon so taktische Strategie, gepaart mit so einem mit Visual Novel und JRPG-Elementen. Und es dreht sich immer um so ein Theater, wo es gibt in Japan, mir ist jetzt gerade der Begriff dafür entfallen, aber es gibt in Japan eine sehr bekannte Theaterform, wo nur Frauen die Darsteller sind. Also die übernehmen dort auch männliche Rollen. Das ist eine Antwort auf die Zeit davor gewesen, einfach eine feministische Bewegung, wo dann dieses Theater zeigen wollte, guck, wir können auch die Rollen von den Kerlen übernehmen. Und das ist seitdem super berühmt. Also es gibt es seit den 1920ern und das Theater existiert tatsächlich auch noch heute. Also es hat eine Riesenszene, die ganze Stadt, in der das Spiel die ist, kann man heute noch, also jetzt zur Pandemie natürlich nicht, aber es hat auch heute immer noch ein regelmäßiges Programm und Sakura Wars nimmt genauso ein Ensemble, also das besteht fast komplett nur aus Mädels, nur die sind halt irgendwie gleichzeitig auch alle Kämpfer und so und das, man muss als Person, man kommt
natürlich,
es ist ein Anime, aber man kommt da rein in dieses als externe Figur, hat von all diesen ganzen keinen Plan und muss irgendwie versuchen, also diese Truppe zu koordinieren, also man ist irgendwie so ein General oder so etwas und merkt aber auch, da ist ja auch das ganze Theatergeschäft mit dran, weil nämlich das Theater dient als Tarnung, natürlich.
Ich liebe diese Spiele, die Micha ausgräbt, ja. Großartig, ein Kampfspiel, aber mit Theater.
Ja, und
großartig.
Das Theater dient als Tarnung dafür, dass es halt so eine Geheimeinheit ist, ne? Stellt euch vor, irgendwie so eine spezielle Supereinheit, die gegen Dämonen und sowas kämpft und die so eine Weltbedrohung, die muss irgendwie in der Öffentlichkeit getarnt werden und was ist das hier? Das ist halt einfach ein Theater. Und das ist einfach eine sehr süße Mischung aus diesen ganzen Beziehungsgeschichten, also weil du halt immer mit diesen ganzen Charakteren interagierst und Kampf-Action. Diesmal ist die Kampf-Action keine Rundenstrategie, sondern ist Echtzeitkampf. Das erinnert so ein bisschen an die Dynasty-Spiele, auch wenn es nicht ganz so das Niveau erreicht, aber es ist jetzt halt sehr, sehr Action-fokussierter. Ich weiß nicht, warum sie sich dazu entschieden haben, aber es ist passabel, es spielt sich ganz okay. Das Highlight ist aber wirklich dieser Adventure-Teil in dem Theater, weil die Schauspieler und die Regisseure sind halt alle schlecht. Du kommst da hin und die haben alle überhaupt gar kein Talent, ne? Die kommen da, du siehst die erste Vorführung, nichts funktioniert, die Kulisse ist total scheiße und alles bricht zusammen, keiner kann schauspielen, die können sich den Text kaum merken, furchtbar. Und du musst versuchen halt, also es ist halt linear, aber die Geschichte dreht sich halt darum, wie du versuchst, den den halt Schauspiel und sowas beizubringen. Und du hast aber selber auch überhaupt gar keine Ahnung. Also du bist selber so ein Jungspund und weißt überhaupt gar nicht, was du da machen sollst. Und bist auf die, es ist eine sehr, sehr süße Geschichte. Und am Ende geht es aber sehr stark darum, dass diese Charaktere natürlich wachsen. Also sie werden auf der Bühne besser als Darsteller und so weiter, weil sie halt auch immer mehr Selbstvertrauen gewinnen und so weiter. Und das wirkt sich dann natürlich auch gleichzeitig auf den Kampf und so weiter aus. Also die Beziehungen, die man dann quasi im Adventure-Teil dann verfestigt und die man dort halt dann halt auch weiß nicht, die Freundschaften, die man dort schließt, die wirken sich dann auch automatisch auf den Kampf aus, wie es in sehr vielen JRPGs ist und so weiter. Und es ist echt eine süße Geschichte über Selbstvertrauen, über sich selber hinauswachsen, seine Träume verfolgen und so, es ist wirklich gut. Und es sieht einfach schön aus. Es ist, also das, was ihr das letzte Mal über Animal Crossing gesagt habt, dass es so ein fröhliches Spiel ist und dass es halt irgendwie ablenkt und so, das habe ich in Sakura Wars gefunden, weil obwohl es da schon so um so düstere Mächte wie Dämonen und so ein Shit geht, ist das gar nicht so düster. Es ist sehr bunt, es ist sehr farbenfroh und das titelgebende Sakura, also dieses mit Blüten und so, das ist ein Motiv, das sich durch dieses ganze Spiel irgendwie zieht. Und es hat einfach auch einen coolen Soundtrack mit so einem J-Pop-Theme-Song und so, der dann wirklich auch gesungen wird und sowas. Hat mir sehr gefallen, das Spiel. Also es ist total untergegangen. Ich glaube auch, weil einfach im Westen fast niemand was über Sakura Wars weiß. Also kann man auch niemanden verübeln. Ich hatte es gewundert eigentlich. Ich bin zwar froh, dass es rausgekommen ist, aber ich war ein bisschen erstaunt, dass sie das hier rausgebracht haben, weil hier wirklich niemand, ich glaube, einen Teil auf der Wii gab es mal, der hier auch im Westen erschienen ist und das auch mit einer ziemlich miserablen Übersetzung. Deswegen, es gibt mittlerweile Fan-Übersetzungen von den alten Spielen, deswegen ist es auch im Westen ein bisschen bekannter geworden, aber dass man da jetzt erwartet hätte, dass es jetzt irgendwie groß ein Erfolg wird, hätte mich jetzt ehrlich gesagt überrascht. Wollte ich aber gerne erwähnen. Das ist ein Titel, mit dem ich, das wollte ich ganz gerne nächstes Jahr noch mit Mert besprechen, weil das haben wir beide gespielt und wir fanden das beide ganz gut. Und ich habe auch einen Test dazu bei GamePro geschrieben, der kam aber, glaube ich, auch nur in der Printversion raus. Also gar nicht online, könnten wir jetzt nicht mal verlinken. Aber das nur mal am Rande erwähnt. Also ein süßes Spiel, das jetzt aber mittlerweile echt in der Grabbelkiste verschwunden ist, leider.
So wie auch der nächste Titel, der garantiert auch in der Grabbelkiste zu finden sein wird in ferner Zukunft, nämlich Maneater vom Mai. Meine Lieblingsheadline, heißer Scheiß, Anne.
Ja.
Maneater war ein sehr lustiger Cast. Bei mir hat es ja nicht so angebissen, das Spiel. Bei euch tatsächlich für Begeisterungsstürme gesorgt. Maneater, erzähle.
Tja, also Maneater ist eigentlich ein wahr gewordener Traum, so ein bisschen. Weil man spielt ein Hai. Es ist ein Shark-PG. Man spielt ein Hai und dieser Hai entwickelt sich halt im Laufe des Spiels weiter. Also man startet als kleiner Baby-Hai und dann muss man stark werden und ganz viel essen und ein paar Aufgaben erfüllen und dann wächst man halt so langsam und erschließt auch neue Gebiete und hat halt so ein bisschen Beef mit Haifischjägern.
Beef.
Ja, im wahrsten Sinne. Die einem dann so schön auf die Pelle rücken und gegen die muss man sich dann auch wehren und so. Also das Konzept ist total absurd, was ich total gefeiert habe. Dann die ganzen Unterwasserwelten und die Tiere, die verschiedenen Arten, wie das alles aussah, fand ich super fett. Und dann kam ja noch dieser kleine Twist, dass man ja durchaus auch Upgrades für seinen Hai hatte. Und dann wurde es halt so ein bisschen schräg. Also du hast dann irgendwie so Knochenpanzer gehabt, damit du weniger angreifbar bist. Dann konntest du irgendwann so ein Elektrogebiss anlegen, damit du deine Gegner schocken kannst und so. Also da ging es schon richtig zur Sache. Und ich fand's super unterhaltsam und es hat mir einfach sehr, sehr viel Freude gemacht, mit diesem Hai durch die Gegend zu schwimmen. Außerdem hat das Spiel sich echt null ernst genommen. Es gab sehr, sehr viel Selbstironie. Es gab sehr viele popkulturelle Seitenhiebe und Anspielungen. Das hat auch super Spaß gemacht, die einfach alle zu entdecken und zu gucken, okay, woher kenne ich das? Was ist das nochmal? Und das hat mich einfach grandios unterhalten. Und zum Streamen war es auch das perfekte Spiel, weil die Leute halt auch richtig Bock drauf hatten, mit diesem Hai durch die Gegend zu ziehen und gegen riesige Wale und Seerobben und Waljäger und sowas alles anzutreten. Also es war schon verrückt.
Ja, also es ist, Maneater finde ich halt auch tatsächlich in all seinem absurden Konzept, was die Unterwasserwelten betrifft, überraschend schön. Das hat mich am meisten an diesem Spiel eigentlich überrascht. Es sind viele, du siehst natürlich, was die Menschen so kaputt machen, ne? Du siehst diese Umweltverschmutzung und du siehst, wie kriegst so langsam das Gefühl, die Menschen haben es verdient,
ja,
von dir gefressen zu werden, weil du halt Fabriken hast, die wirklich Müll, Giftmüll und sowas alles da reinschießen. Du siehst halt Überreste von Sachen, die Menschen einfach da haben liegen lassen im Wasser und so. Und irgendwo da drin ist aber auch immer noch die Natur. Und ich finde gerade besonders so diese Rückzugsorte, diese Korallenriffs, die du da irgendwie hast und so, das sind einfach so, wie Anne so schön sagt, so Augenöffner. Das sind einfach sehr schöne, es ist echt ich finde, dieses Spiel wird natürlich für sein Konzept gelobt, aber ich finde, in all diesen Absurden steckt einfach immer noch so dieser tolle Kern, diese Grundaussage, dass wir einfach scheiße sind als Menschen und diesen Planeten kaputt machen. Und es sieht jetzt sogar noch ein bisschen besser aus. Es hat ja jetzt noch so ein Next-Gen-Patch bekommen. Auf der Xbox habe ich das gespielt. Und es sieht jetzt noch mal ein bisschen besser aus, tatsächlich. Also es ist die perfekte Gelegenheit, da noch mal reinzubeißen.
Ja, ich stimme euch ja zu, dass das Spiel sehr viel richtig macht, aber es macht halt auch irgendwie, finde ich, viel falsch, weil dieses Gameplay so eintönig, mir zumindest, so eintönig wurde nach sehr schneller, kurzer Zeit. Ich finde, dieser Gameplay-Loop, der trägt sich einfach nicht so lange wie das Spiel vom Humor her. Ich wollte es sehr viel mehr lieben und mögen. Wirklich Spaß gemacht hat mir das Spiel an sich aber nicht. Aber dieses ganze Setting, dieses Absurde, dieser Humor, auch dass es wie so eine Fernsehsendung aufgemacht ist, so eine Doku-Sendung über diesen Fischer, der dann diesen Hai jagt und so weiter. Das hätte für meinen Geschmack noch ein bisschen noch übertreter sein können. Und dafür aber das Gameplay, das eigentliche, wie man diesen Shark steuert, wie dieses Kampfsystem funktioniert, das hat mich einfach irgendwie dann doch ein bisschen kalt gelassen, hat mich nicht fesseln können.
Es ist ja, man muss fairerweise sagen, es ist wie ein Ubisoft-Spiel, also mit der Open World und Sammelaufgaben und so. Hat aber einfach einen entscheidenden Vorteil, hat einfach viel mehr Persönlichkeit.
Ey, absolut.
Ja.
Na gut.
Ist halt so. Also ich meine, wenn du dich jetzt entscheiden kannst, Assassin's Creed Valhalla zu spielen oder Watch Dogs Legion, ich habe mal reingeguckt, das ist ja eine Katastrophe. Jedenfalls, wenn du dich da entscheiden musst und irgendwie sagst, okay, ich will jetzt ein Open World in diesem Spiel, in diesem Jahr spielen und ich bin cool damit, dass es so Sammelaufgaben und sowas ist, dann spiel halt Maneater.
Ja, wirklich.
Also das hat wirklich, also Legion ist ja die Enttäuschung des Jahres überhaupt. Da bin ich.
Kommt im Oktober, reden wir auch noch
drüber. Reden wir auch noch drüber. Aber nur mal wirklich, das muss man fairerweise sagen. Also, die haben alle viel fetteres Budget, die ganzen anderen Open World Spiele. Und das hier sticht einfach hervor durch diese pfiffige Idee. Klar kann man da viel besser machen. Aber ehrlich gesagt habe ich viel lieber das gespielt als eins dieser anderen Open World Titel. Ja, er stöhnt schon im Hintergrund. Yeah.
weil dafür finde ich, ist es nicht kreativ genug, was diese Open World angeht. Es ist dann halt doch wieder nur 0815 abarbeiten und da noch mal was fressen und da noch mal was erledigen. Also da hätte es tatsächlich für mich noch schlanker sein können und sich mehr auf diese High-Entwicklung auslegen können. Man muss ja schon sehr viel grinden, um dann auch diese Upgrades zu kriegen. Naja. Aber da haben wir ja ausführlich drüber gepodcastet, könnt ihr nochmal anhören. Maneater haben wir eine schöne Folge zugemacht. Shantae and the Seven Sirens haben wir keine Folge zugemacht.
Ja.
Ein Spiel, wo Micha und ich auf jeden Fall beide große Fans sind von der Hauptdarstellerin von Shantae. Das Studio lieben wir auch beide. WayForward macht in der Regel eigentlich immer ganz gute Spiele. Und Shantae ist diese Bauchtänzerin, die sich mit den langen Haaren wie eine Peitsche dann eben durch Metroidvania-Spiele hüpft und kämpft. Und die meisten davon fand ich richtig gut. Je älter sie sind, desto besser fand ich sie. Bei den neueren schwankt's immer mehr. Und ich finde jetzt auch Shantae in The Seven Sirens ist nicht wirklich der beste Teil der Serie. Siehst du das anders?
Nee, ich sehe es genauso. Ich wollte es hier unbedingt mal reinpacken, weil wir große Shantae-Fans sind. Und erstens, Metroidvania geht immer.
Geht immer.
Ja, und außerdem ist Shantae halt einfach so eine grundsätzliche Fröhlichkeit irgendwie drin. Das ist, also ich mag dieses ganze.
Und coole Musik und
ja,
so.
Ja, die Musik ist cool, die Charaktere sind total süß, das ist alles sehr farbenfroh und so. Und und ich freue mich immer auf dieses Intro, meistens, also nicht immer, aber meistens kommt ja dann immer Risky Boots dann irgendwie, die Piratin so, und dann schauen sie sich dann irgendwie dumme Sprüche um die Ohren, so, du bist dann schon wieder hier und so. Ist irgendwie alles sehr knuffig und ich mag das total. Es ist nur, Seven Sirens fühlt sich nicht so, da merkt man wirklich, dass das Budget da wirklich reingegrätscht hat. Also es ist optisch nicht mehr ganz so schön wie die Teile davor. Es ist ein bisschen gestreckt und es ist auch ein bisschen, im Vergleich zu den anderen Shanties, fehlt da auch so ein bisschen die Challenge. Es dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Und das ist eigentlich schade, weil ich habe mich voll auf dieses Konzept gefreut. Ich finde die Idee dann halt, also die Stars sind natürlich die Mädels in diesem ganzen Franchise und dann hat man jetzt natürlich dann als Konzept genommen, dass da halt Seven Sirens davor in den Vordergrund stehen und jede davon ist halt irgendwie ein Bossgegner. Das ist total cool. Warum nicht? Nur es hätten auch gerne drei sein können und dann einfach mehr Metroidvania-Gameplay mittendrin. Du hast hier das Gefühl, dass da einfach die Ideen und die Produktionszeit nicht gereicht hat, um wirklich diese sieben, und auf diese sieben Welten sozusagen, auf diese sieben Sirens hinzukommen. Und das ist, klingt vom Konzept klingt erstmal gut. Es ist aber tatsächlich eins der schwächeren Shantaes. Also, was immer noch gut genug ist, muss man auch dazu sagen. Also,
ja, es ist ein solides Metroidvania, aber es hat halt auch weniger Metroidvania-Elemente als die vorherigen Titel. Da bricht's ein bisschen und macht das, was jetzt aber neu ist, nicht so richtig, richtig schön gut.
Ja, nee, ja. Also, ich habe mir trotzdem die Special Edition bei Limited Run bestellt. weil die Liebe zu diesem Franchise ist einfach ein bisschen zu groß. Also, allein die Musik und so. Auch wenn sie auch diesmal auch nicht so ganz catcht wie sonst. Aber irgendwie bin ich halt doch noch so ein Siren-Fan ein. Ja, Siren bin ich auch, aber ein Shantae-Fan, dass ich mir da wirklich auch jeden Teil bisher gekauft und auch gespielt habe. Aber ich muss sagen, so in der Mitte haben mir die am besten gefallen. Also da gab es so auf dem Nintendo 3DS so ein paar Teile. Die waren,
das waren eh die besten, die Pixelteile.
Die Pixelteile, ne? Die waren fantastisch. Und ich finde schon, dass die Animation und dass das Charakterdesign jetzt mit den Gezeichneten schon irgendwie cool ist. Und ich warte jetzt eigentlich nur drauf, dass sie einen Film machen. Wann kommt der Shantae-Film? Ja, aber die Sache ist, dass das irgendwie das Spiel da so auf dem Weg, man merkt, dass das Budget einfach nicht für beide Sachen zeigt. Also dann muss es irgendwie.
Ja, und gerade wenn halt Ori in the Will of the Wisps dieses Jahr das Genre wirklich auch weitergebracht hat, grafisch und atmosphärisch, war das schon ein kleine Enttäuschung auf jeden Fall.
Ja.
Gut, Anne, Valorant müssen wir auf jeden Fall auch erwähnen, ist dann im Juni erschienen. Hat sich so den Anspruch selbst gesetzt, so das neue Counter-Strike zu werden, was den E-Sport betrifft.
Das neue bunte Counter-Strike. Und ich habe selber nicht gespielt, aber ich finde, es ist schon wichtig, das zu erwähnen, weil es halt auch ein Spiel ist von Riot Games und die ja eigentlich eher in der MOBA-Schiene sind mit League of Legends. Und es ist halt auch derbe durch die Decke gegangen. Also es ist ja ein Free-to-Play-Taktik-Shooter, genau wie Counter-Strike ja auch. Und ich glaube, es hat viele Leute angesprochen, eben weil es so einen versucht hat, auf Overwatch zu machen, durch einzigartige Charaktere, die ein bisschen flippiger, die ein bisschen bunter sind und das einfach mit so gutem, schnellen Gameplay verbunden hat. Und es gab sehr viele Leute, die ich auch kenne, die regelmäßig irgendwelche Valorant-Runden dann abends angeworfen haben und die sehr viel Spaß mit dem Spiel hatten. Und deswegen deswegen wollte ich das nur hier drin haben, weil das schon ein neuer Player auf diesem Markt auch einfach ist.
Und auch einer der wenigen, die sich zumindest einigermaßen halten konnten. Genau. Also wir hatten ja dieses Jahr einige Versuche gesehen, irgendwie im E-Sport-Bereich oder so, da neue Sachen zu etablieren, auch im, Konkurrenz zu Fortnite oder so zu werden, die mit großem Erfolg gefloppt sind. Und von Valorant wird immerhin noch gesprochen.
Ja, genau.
Also ich glaube, dass ich das in der E-Sport-Szene auf jeden Fall ein bisschen etablieren konnte, ja.
Richtig.
Genau, aber du hast ja auch wirklich was gespielt, nämlich The Last of Us Part 2. Wahrscheinlich das mit am Spannung erwartetste Spiel dieses Jahr neben Cyberpunk, oder? Das
auf jeden Fall am meist diskutierteste Spiel dieses sowieso, Jahres. Ja. Aber ja, da haben sich natürlich viele Leute drauf gefreut. Und also, es ist ja absolut nicht mein Fall. Allein der erste Teil war schon nicht so wirklich die Art von Spiel, die ich gerne spiele.
Du bist der eine Mensch, der Ellie nicht mag.
Ich bin der eine Mensch, glaube ich, auch der Ellie nicht mag, ja. und ich finde einfach, es ist absurd, was diesem Spiel gefolgt ist, welches Echo dieses Spiel losgetreten hat, aufgrund von so vielen Dingen, die da passiert sind, die noch nicht mal wirklich was mit dem Inhalt dieses Spiels zu tun haben, sondern einfach nur, dass es einfach nur darum ging, dass angeblich politische Agendas verfolgt werden. Es ging darum, welche Sexualität die Hauptcharakter und diverse andere Charaktere haben. Also wirklich alles, was nicht inhaltlich was mit diesem Spiel zu tun hat, war Streitpunkt um eben dieses Spiel. Und das macht es irgendwie so absurd alles und zum wohl meist diskutierten Spiel des Jahres. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, das muss wohl jeder für sich entscheiden, weil es ja schon ein Weg geht, der anders ist als der im ersten Teil. Und wo
sehr viel anders,
so genau und es ist völlig anders aufgebaut auch. Und Naughty Dog wollte da auf jeden Fall, so wie es scheint, eine komplett neue Richtung einschlagen und mal was ausprobieren mit den Charakteren, mit dem Game Design. Und mit generell der Erzählstruktur eines solchen Spiels. Und ich finde es eine total gewagte und mutige Sache. Bin aber selber mit dem Ende irgendwie total, also ich komme da nicht, ich komme mit dem Spiel nicht ins Reine so. Ich finde das alles total quatschig irgendwann. So, also es fängt interessant und gut an und man kann auch viel nachvollziehen, was da alles passiert, aber dann verliert es sich irgendwie so ein bisschen für mein Gefühl. Und das ist das, was man bei vielen Filmen auch kennt, wo man irgendwann an den Punkt kommt, so, okay, jetzt ist der Film zu Ende, oder? Schwarzblende, es geht weiter. Mhm. Wo dann irgendwie steht, 10 Jahre später oder so. Und es dauert dann irgendwie noch mal 5 Schwarzblenden, bis dann der Film zu Ende ist. Und so hatte ich das Gefühl hatte ich auch bei The Last of Us Part 2. Also, es ist auf jeden Fall nicht perfekt. Es ist mindestens interessant, wirklich, an sich. Also, wenn man was lernen möchte über Storywriting und Game Design und warum Dinge funktionieren, warum Dinge nicht funktionieren, dann sollte man sich dieses Spiel angucken. Aber ich mag es nicht wirklich. Es ist wirklich nicht mein Fall.
Also ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich bin auch nicht ganz zufrieden, aber auch verstehe auch, dass das Spiel und dass die EntwicklerInnen da auch mit Absicht viele Dinge gemacht haben, die uns gar nicht gefallen sollen. Mhm. Ja, das ist ja wirklich das Interessanteste daran. Also man muss jetzt immer so ein bisschen um den heißen Brei drumherum reden, aber sie trauen sich wirklich auch, Dinge in dieser Geschichte zu erzählen, die man vielleicht so von Videospielen nicht erwartet. Und stellenweise ist es wirklich brillant geschrieben. Und dann aber auch wieder so, habe ich sehr viel zu meckern gehabt auch, weil, wie du schon gesagt hast, das Spiel zieht sich so in die Länge, dass man noch mal eine Schleife und noch mal eine Schleife und noch mal eine Schleife drehen muss, die der Story eigentlich nicht zuträglich ist. Also halt so eine filmische Geschichte über 2 Stunden in einen Film zu packen, ist ja noch mal was anderes, als das über 12, 15 Stunden Gameplay zu strecken. Und ich finde, da krankt halt dieses Spiel oder auch dieser Anspruch von Naughty Dog, eben einerseits als die Geschichtenerzähler irgendwie zu gelten und andererseits aber auch eben alle Mechaniken bedienen zu wollen, die halt so ein modernes Actionspiel machen muss. Ja, natürlich musst du dann da auch irgendwie looten und sammeln und craften und noch Erfahrungspunkte verteilen und so weiter. Und da steht sich quasi das Spiel, hallo Kasimir, steht sich das Spiel natürlich auch so ein bisschen selber im Weg. Und es hätte 1 oder 2 Schleifen tatsächlich weniger fahren können am Ende. Aber andererseits bin ich jetzt auch wieder so an diesem Punkt, wo ich denke, ich bin überhaupt nicht einverstanden mit vielen Entscheidungen, die Ellie getroffen hat. Und ich mag Ellie auch sehr viel weniger als nach dem ersten Spiel. Und es ist aber ja auch gewollt. Ja, klar, also natürlich. Es ist schon so ein bisschen wie das Breaking Bad der Videospiele, dass man wirklich mit Ellie als Sympathieträger, auch wenn du sie vielleicht jetzt nicht so magst, aber sie soll ja definitiv der Sympathieträger sein oder die Sympathieträgerin. Mhm. Und am Ende hasst man sie eigentlich fast schon. Also kann zumindest passieren bei diesem Spiel. Und das finde ich ist toll, es ist mutig, das passiert auch mit vielen anderen Charakteren, dass sich da die Meinung zwischendurch ändert, dass man wirklich auch andere Blickwinkel auf Bösewichter und so weiter und so fort bekommt. Also ich finde, das ist wirklich das, was The Last of Us 2 auch sehr, sehr gut macht und auch auszeichnet und wirklich auch, wie du schon gesagt hast, als Lehrstück auch wirklich die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich überdauern wird.
Und das kreide ich dem Spiel auch überhaupt nicht an. Ja. Ich mochte ja Ellie schon vorher nicht und fand deswegen Abby umso interessanter in diesem Spiel. Mhm. Aber ich finde einfach, dass es gegen Ende hin unlogisch wird. Es wird immer unlogischer alles. Leider. So. Und dann, das ist das, was ich an diesem Spiel für mich selber bemängel, weil ich kann mir nicht vorstellen, warum sollte man dann so handeln? Und dann in diesem letzte Kampf in diesem Spiel, da gibt es einen Moment, den fand ich so billig, das fand ich so schlecht, Alter. Das war richtig schlecht gemacht. Und das soll jetzt der alles entscheidende Moment sein. Wirklich, wirklich. Also das konnte ich nicht glauben. Das hat für mich absolut den Boden ausgeschlagen. Und also, dass man Ellie hassen soll dann oder nicht mehr mögen soll oder was auch immer man in ihr sehen soll, gar kein Problem, finde ich cool. Aber also, da sind Sachen drin, da packst du dir an den Kopf. Ehrlich.
Wenn ihr jetzt sagt, okay, das will ich ausführlicher hören, wir haben sowohl einen großen Cast dazu gemacht, aber eben auch einen großen Nachschlag, wo wir dann eben auch offen und ausführlich über die ganzen Spoiler und Enden und so weiter reden. An der Stelle nochmal erwähnt. Gut, Micha, du hast nicht gespielt, gell?
Doch, habe ich, aber nicht durchgespielt. Ich fand's bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, ganz gut. Weil mir das so als Horrorspiel wirklich sehr gut gefällt und ich finde es auch gut, dass man einen Charakter baut, den man hassen soll. Das finde ich ist absolut auch ein unerforschtes Terrain für Computerspiele, weil normalerweise werden die Handlungen, die halt eine Spielfigur durchführt, in einer Art und Weise glorifiziert, dass es automatisch was Gutes sein soll. Und ich finde es ganz gut, jemanden in so, also ich bin großer Fan von Silent Hill 2 und Silent Hill 2 ist deshalb so gut, finde ich, weil es sich in die Rolle von jemanden bringt, der eben halt nicht ein unbeschriebenes Blatt ist, sondern der ist es halt einfach ein Mörder. Und dass du da wirklich konfrontiert wirst mit diesen Sachen, dass die Dinge, die diesen Menschen widerfahren, dass das zum Thema wird in einem Spiel und so behandelt wird, das finde ich schon gut und wichtig, dass man so etwas auch macht. Ich finde, bei The Last of Us 2, bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, ich habe so 10 Stunden investiert, fand ich nur, dass das Spiel sich seiner Grundaussage so ein bisschen beim Gameplay so im Weg steht, weil es ist halt einfach ein bisschen zu gamey dafür. Also es sind einfach zu viele. Es sind zu
viele. Da können sie nicht über ihren Schatten, ja? Das ist tatsächlich so.
Also es gab so Szenen, es gab so Szenen, die wirklich hängen geblieben sind da. Ich will es auch zu Ende spielen. Es ist halt einfach, ich erkläre auch gleich, warum ich es nicht zu Ende gespielt habe. Aber das ist halt wirklich so, das sind so Szenen, wo du zum Beispiel, da geht so irgendeine Schießerei los und dann schießt sich irgendjemand ins Bein und der fällt dann wirklich auf den Boden und schreit da, wie am Spieß. Und dann ruft irgendjemand seinen Namen und ich so, fuck. Das ist übel. Und das hat dann wirklich gut funktioniert bei mir. Dann wollte ich eigentlich nicht weiterspielen, weil ich dachte, ich habe wirklich ein schlechtes Gefühl, dass ich jetzt diese Leute hier alle erschieße. 5 Minuten später habe ich 20 Leute im Stealth-Kill umgebracht. Und irgendwie, da wäre einfach weniger mehr gewesen, wisst ihr? Also weniger Gegner, die schwerer zu besiegen sind vielleicht. Und auch wirklich Insta-Kill, dass du keine Health-Packs hast, sondern dass dich wirklich ein Schuss umbringen kann. Da hätten sie auch beim Gameplay einfach mutiger sein können. Aber dadurch, dass du die ganze Zeit irgendwie Videogame-Goons umhaust, also wirklich, wird es dann irgendwann trotz dieser guten Ansätze sehr generisch, dann habe ich fast dieses Arcade-Gefühl. Also es kommen ja wirklich diese Arenen, wo links, rechts plötzlich 10 Leute reinkommen und du kannst dann irgendwie mit allen möglichen Waffen Leute ausschalten. Und das hat mich gestört. Das hat mir beim ersten Spiel gar nicht so stark aufgefallen, weil das ja oft auch da sehr, weiß nicht, aus irgendeinem Grund hat mich das dann nicht so gestört. Aber ich finde, gerade beim zweiten hat es dem sehr im Weg gestanden. Der Grund, weshalb
Das war an der Stelle noch kurz, und das ist ja konterkariert ja genau auch mit der Message. Also ich meine, das ist jetzt ja kein Spoiler, das sollte man inzwischen, glaube ich, auch in der Prämisse und so mitbekommen haben, dass das Spiel dich ja quasi auch in die Position versetzt, zu reflektieren, ob wer gut, wer böse ist, genau. Um das jetzt mal so anzudeuten. Und das konterkariert halt dieses Gameplay extrem, dass es Szenen gibt, wo man Mitleid haben soll. Aber dann zum Beispiel ist mir es auch passiert, dass halt dieser Gegner, den ich angeschossen habe, der hat gefleht und gebettelt, ihn nicht umzubringen. Und dann wollte ich das auch nicht tun. Und was passiert? Der steht halt auf und haut mich und tötet mich. Also ich musste diesen Charakter dann auch töten. Und das sind dann so Momente, wo diese Immersion dann halt bricht. Das Spiel schon es schafft, mich zum Nachdenken zu bewegen und vielleicht meine Entscheidung zu überdenken, dann will ich auch diese Entscheidung Hoheit haben und nicht gezwungen werden, dann dazu auch der Böse zu sein. Weißt du, was ich meine?
Genau.
Also das hat mich gestört.
Das fand ich blöd. Und der Grund, weshalb ich es tatsächlich dieses Jahr nicht zu Ende gespielt habe, ist, weil das Spiel der pure Hass ist.
Im wahrsten Sinne.
Es gibt wirklich mal abgesehen von so Amoklauf-Scheiß wie Hatred oder so, ne? Aber jetzt mal so, was Mainstream-Spiele betrifft, ist kein Spiel verkörpert Hass so krass wie The Last of Us 2. Und im Juni nach dem Lockdown war die ganze Stimmung bei mir, ich war da nicht so wirklich in der Stimmung, ein Spiel zu spielen, wo es darum geht, Menschen brutal zu töten und wo es auch darum geht, die Welt ist ja schon untergegangen. Was kann da eigentlich noch schlimmer sein? Und dann stellst du fest, dass die Menschen sich nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig weh zu tun. Und das war für mich dann, ich finde, also in einem anderen Kontext, und wir werden später im Jahr noch über Spiele reden, die auch sehr düster sind und so. Ich fand aber da jetzt gerade irgendwie, da habe ich sowas wie Sakura Wars halt gebraucht, ne? Spiele, die mich zum Lachen bringen. Oder so ein Trash wie Resident Evil geht auch, wo Sachen explodieren und ist okay. Also das kann man alles machen. Oder so eine dramatische Reflexion, also die jetzt nicht auf Sensationen aus ist wie Disaster Report. Also es geht nicht darum, das Thema überhaupt nicht anzusprechen. Ich habe ja auch Pathologic 2 sehr empfohlen. Aber The Last of Us ist so exzessiv in seiner Gewaltdarstellung, so nihilistisch und so geschmacklos brutal, dass ich da sitze und dachte, ich bin jetzt gerade einfach nicht in der Stimmung, dieses Spiel zu. Dieses Spiel kommt einfach Dafür kann das Spiel nichts, aber es kommt einfach zu einem komplett falschen Zeitpunkt raus. Das wäre, also ich glaube nicht, dass man, dass Sony sich einen Zacken aus der Krone gebrochen hätte, hätten sie gesagt, wir verschieben das jetzt irgendwie zu einem besseren Zeitpunkt, weil bei keinem anderen Spiel hast du es in diesem Jahr bemerkt, dass das einfach das komplett falsche Jahr für so etwas ist. Mhm. Und ich saß da und hatte dann keine Lust, also ich war dann so, es ist so viel Negativität und wirklich Hass, also wirklich Hass in der reinsten Form, dass ich das nicht ertragen. Und weil die ja trotzdem auch Liebe in diesem Spiel behandeln, also es gibt ja diese schön dargestellte Beziehung zwischen der, wie heißt sie, Dima, glaube ich, und Dina und Ellie und so, das ist ja auch toll gemacht und dann der Kontrast ist dann umso höher. Also es geht um Hass und natürlich stellen sie auch Liebe dar, aber das war mir dann einfach too much. Ich denke, das ist ein Lob für das Spiel. Ich glaube, das will das Spiel halt auch machen, aber es ist zu diesem Zeitpunkt einfach nicht das gewesen, was ich jetzt gerade spielen wollte. Deswegen habe ich es einfach auf ein bisschen später verschoben. Also ich mochte den ersten, den finde ich ein bisschen überbewertet. Also alle sagen ja, das ist das beste Spiel der Welt und weiß nicht, die Neuankunft, das Heiland und bla bla bla. Und das ist so krass, finde ich es halt nicht. Also es ist ein echt gutes Horrorspiel, fand ich. Das hat mir gut gefallen. Ich denke auch der zweite wird mir gefallen. Aber es ist einfach, ich finde es, ne, könnt bestimmt nachvollziehen, es war einfach nicht das richtige Spiel für diesen Moment.
Ja, nee. Das stimmt.
Stimme ich dir überein. Dann wollte ich noch Desperados 3 erwähnen. Da haben wir ja sehr ausführlich dieses Jahr drüber gesprochen. Desperados 3 aus Deutschland jetzt auch witzigerweise nominiert zum besten Strategiespiel oder so bei den Video Game Awards, über das wir reden bzw. geredet haben, Anne. Wir nehmen jetzt vor den Video Game Awards auf. Diese Folge läuft aber, nachdem wir schon die Folge hatten, wo wir über die Video Game Awards reden. Also wir wissen jetzt gerade noch nicht, wer gewonnen hat, ob The Last of Us 2 Spiel des Jahres geworden ist oder Animal Crossing. Dein Tipp? Ich glaube, Animal Crossing macht
was,
das, oder?
Nein, niemals. Ghost of Tsushima.
The Last of Us. Ghost of Tsushima. Ich bin gespannt. Also wir werden schon darüber geredet haben und Desperados 3 hat da unter Umständen auch schon gewonnen vielleicht. Ein Echtzeit-Taktikspiel, also kein Rundenstrategiespiel, auch wenn es eine ähnliche Ästhetik hat. Man schaut so von schräg oben drauf und der dritte Teil Desperados, die Mimimi aus München, durften diese Marke fortführen, nachdem sie mit Shadow Tactics ja schon große Erfolge gefeiert haben und dieses Genre revived haben. Gab es ja eigentlich auch schon lange nicht mehr, so Echtzeit-Taktik. Und Desperados 3 hat nochmal alles besser gemacht, was Shadow Tactics schon gut gemacht hat. Ein Wildwest-Spiel, ein buntes, lustiges Spiel, was halt so auch mit diesen Western-Klischees spielt und ein richtig gutes Spiel. Jeder Level handgecraftet, handgeschöpft sozusagen, mit sehr viel Liebe. Und ich habe ja die Mimimi auch begleitet, deswegen habe ich da vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf dieses Spiel gehabt. Ich habe die ja übers Jahr hinweg und über die letzten Jahre hinweg immer mal wieder besucht und so eine kleine Doku-Podcast-Serie mit denen gemacht und Interviews geführt und habe die Entwicklung so ein bisschen mitverfolgt. Aber es ist echt großartig einfach geworden. Auch sie haben ja wirklich Motion Capture gemacht für so Figuren, die halt nur ein paar Zentimeter groß sind und haben da so viel Liebe reingesteckt. Also so viele Spiele dieses Jahr gespielt, wo ich mir immer gedacht habe, ja, wenn da das Studio irgendwie noch so diese Liebe reingesteckt hätte, dann wäre das ja richtig gut. Und bei den Mimimi merkt man einfach, dass sie da wirklich auch sich die Zeit nehmen und auch die kleinen Details zu Ende denken. Also klar, wie gesagt, bin ich da vielleicht jetzt auch ein bisschen Fan geworden, aber Desperados 3 ist auch unabhängig, glaube ich, davon, objektiv gesehen ein sehr, sehr gutes Spiel.
Cool.
Kann ich nur empfehlen. Ja, das war's mit unserem Q2, oder? Habt ihr noch was?
Also eigentlich hattest du noch The Outer Worlds aufgeschrieben.
Habe ich gerade gemerkt, das war bloß die Portierung.
Ja, genau, das ist die Switch-Version gewesen.
Das
hatten wir
schon im 2019 gespielt. Genau. Oh, deswegen habe ich es wieder runtergenommen.
Die Switch-Version ist aber voll scheiße. Habt ihr die gesehen?
Nee.
Die Switch-Version ist furchtbar, ja.
Ganz richtig, ganz schrecklich. Also die Switch hatte ja den Mega-Hype und alle so, ja, geil, ich kaufe mir alle Spiele auf der Switch. Und dann kamen die ganzen 3D-Portierungen von den in Anführungsstrichen großen Konsolenversionen und das war ein Paradebeispiel dafür, dass man nicht einfach alles rüberpacken kann. Man muss es von Start weg wirklich für die Switch konzipieren. Also ein super Spiel übrigens, wer von Fallout 4 oder so mega enttäuscht war, und ich denke, das sind einige, die sollen sich unbedingt The Outer Worlds angucken. Das ist das beste Spiel dieser Art.
Ich finde es auch großartig. Also Obsidian,
ich lieb's auch sehr,
hat wirklich richtig krass abgeliefert. Und ich habe sehr viel gelacht auch bei diesem Spiel. Und habe das sehr gefeiert letztes Jahr.
Hast du den DLC mal angeschaut? Der kam ja dieses Jahr.
Der kam dieses Jahr, aber ich habe leider noch keine Zeit gehabt. Nee.
Ja, ich auch noch nicht, leider. Müssen wir mal nachholen. Mhm. Gut, am Freitag geht's weiter mit Q3. Du hast auch schon einen Titel genannt. Natürlich eins der Highlights dieses Jahr, definitiv Ghost of Tsushima. Das wird dabei sein. Hypes wie Fall Guys, natürlich auch Tony Hawk's Pro Skater. Da kamen sehr viele gute Spiele raus. Auch unter anderem Marvels Bruchlandung, wie du so schön genannt hast. Marvels Avengers müssen wir uns auch kurz drüber unterhalten. Aber auch Micha hat wieder interessante, in Anführungszeichen, Spiele dabei.
Alter! Ist immer dasselbe, jedes Jahr. Immer diese Kommentare.
Ist doch schön.
Ich mache einfach nicht mit. Ja,
also wenn ich auf Q3 gucke, da kann ich dir sogar voll zustimmen. Die Spiele mag ich auch alle sehr, die du da auf der Liste
Tradition hast. Muss man auch beibehalten, ne?
Das stimmt, ja.
So.
Sehr schön. Also ich freue mich auf Freitag, liebe Kollegen und Kolleginnen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ihr könnt uns natürlich auch weiterhin unterstützen. Wir machen nach dieser Reihe von Podcasts eine kleine Winterpause und sind dann im Januar wieder zurück. Nochmal im Detail dann. Und bitte, bitte unterstützt uns auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin, wenn ihr wollt, dass wir auch nächstes Jahr für euch fleißig mit Podcasts dabei sind. Würden wir uns sehr freuen. Diese Folgen sind ja wie traditionell immer im Jahresende frei verfügbar und auch alles im Archiv, was über ein Jahr alt ist, könnt ihr euch kostenlos anhören. Und wenn euch das gefällt, dann unterstützt uns bitte auf Steady und Patreon. Vielen lieben Dank und bis Freitag. Tschüss.
Ciao.